Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
Mir scheint's, dass es immer öfters vorkommt, dass so nach 29 Jahren Ehe, dass meine Frau Silvia irgendetwas ausspricht, wo mir auch gerade Gedanken durch den Kopf gegangen sind. Und nicht nur Gedanken, die jetzt gerade so sowieso da gewesen sind, sondern manchmal ganz erstaunliche Sachen. Ich weiß gar nicht so gut, ob ich das gut finde oder nicht. Ich würde eigentlich gerne ein bisschen unabhängiger bleiben. Aber es ist eine Entdeckung, oder, die ich da immer wieder machen tue. Und in der Beziehung mit Jesus ist es eben ähnlich. Je mehr, dass man sich kennenlernt, desto ähnlicher werden wir. Und in der Beziehung mit Jesus ist noch viel mehr Potenzial da. Es ist eine höchst attraktive Aussicht, Jesus ähnlicher zu werden, oder? Jesus, er hat total vollmächtig predigt, er hat unzählige Wunder getan. Er hat bedingungslos geliebt. Und er hat selbst am Kreuz, wo er von Schmerzen übermannt war, hat er seine Finden, hat er sie geliebt und hat ihnen vergeben. Ohne Frage, es lohnt sich, in seinem Wesen Jesus ähnlicher zu werden. Der Paulus ist genau gleicher Meinung, wenn er in Philipper 3, Vers 10 sagt, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Da haben wir es wieder, besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Da kann man nur die Arme heben und rufen, Halleluja, Amen. Das will man, oder? Du Verstehungskraft in unserem Leben erfahren. Die grösste Kraft, die es gibt auf dieser Welt. Aber der Paulus, der Vers ist noch nicht fertig. Der Paulus geht noch weiter und sagt einen sehr herausfordernden Gedanken, der ein bisschen wie eine Spassbremse klingt. Und zwar sagt er im zweiten Teil von dem Vers, und möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Findest du auch, der erste Teil würde lange? Ich finde auch, der erste Teil würde lange, der zweite Teil würde es nicht mehr brauchen, in dem Vers. Und das ist etwas, was ich mir schon viele Jahre Gedanken mache. Der Luther sagt, die Gemeinschaft seiner Leiden, was bedeutet denn das, Gemeinschaft haben mit dem Leiden von Christus? Und der Karfreitag ist sicher ein guter Tag, um sich da den einen oder anderen Gedanken zu machen. Für ein rundum Jesus ähnlicher Projekt, wo wir ja dieses Jahr dran sind, oder? Jesus ähnlicher werden, rundum. Geht es darum, dass wir an seinem Leben und an seinem Leiden teilhaben. Beides. Und, ganz wichtig, zuerst kommt Karfreitag und dann kommt erst Ostern. Die Reihenfolge ist eben auch noch wichtig. Ich möchte ein bisschen darüber nachdenken mit euch zusammen, was bedeutet an seinem Leiden teilhaben. Was bedeutet das, an seinem Leiden teilhaben? Paulus sagt, dass er Teilhaber an Jesus Leiden und er möchte ihm bis ins Sterben ihn ähnlicher werden. Was bedeutet das, Teilhaber an Jesus Leiden zu sein? Das, was ich heute Morgen bringe, ist nicht etwas abgeschlossen. Es ist etwas, was bei mir schon jahrelang ein bisschen schafft und ich mir versuche, herauszufinden, was bedeutet denn das? Und ich glaube, um das ein bisschen zu verstehen, müssen wir zuerst auf Taufe zu reden kommen. Weil durch Taufe werden wir Jesus ähnlicher und werden in Tod und der Verstehung mit Jesus und dem Vater verbunden. Paulus sagt das im Römer 6, Vers 14. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Also wenn wir Teilhaber Christi leiden möchten sein, dann ist der Weg über Taufe. Taufe. Ein paar Worte zur Taufe. Jesus, Gott, der Vater, ist ja mit den Menschen im Bund eingegangen. Wir reden vom neuen Bund. Und nach hebräischem Denken gibt es immer ein Ritual, wie ein Bund geschlossen wird. Und Jesus hat mit uns, mit den Menschen, möchte er einen Bund schliessen. Und sind Teil von dem Ritual, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Das sind Teil, die er sichtbar gemacht hat. Das sichtbare Ritual von dem Bund, wo Jesus gestorben ist am Kreuz. Wir werden jetzt nachher im Abendmahl nochmal darauf zurückkommen. Und der Teil von uns Menschen, um in den Bund eintreten mit Jesus, ist Taufe. Das sichtbare Ritual, Taufe. Ich weiß nicht, was mit uns passiert ist, dass Taufe keine Bedeutung mehr hat. Man sagt immer, ja, das kannst du dann auch mal noch machen, aber wichtig ist die Gemeinschaft mit Gott und der Glaube an Gott. Dann wäre gleich, wenn ein Jude würde sagen, ja, ich muss mich nicht beschneiden lassen, ich bin einfach ein Jude. Aber es gibt doch so Zeichen, es gibt so ein Ritual von einem Bund, die eben wichtig sind. Und das ist zum Beispiel eben, nicht zum Beispiel, das ist Taufe. In der Taufe, in dem Bund mit Gott, passiert eine Vereinigung von zwei Personen, die zu einer neuen Körperschaft verschmolzen werden. Da haben wir es wieder, oder? Das verbunden sein, Teilhaber sein an Christus. Ein Bund basiert auf der freiwilligen Hingabe an den Bundespartner. Es geht darum, sich an Gott so zu verschenken, so wie er sich an uns verschenkt. Der Bund ist der Rahmen und das Fundament von einer vertrauensvollen, liebenden Gemeinschaft. In der Taufe wird unser früheres Leben mit Christus gekreuzigt. Das ist so ein bisschen das Eingangstor zu dem Thema. Taufe ist das Eingangstor zu dem Thema. Und dann haben wir schon ein bisschen gehört, so eine Facette vom Teilhaber an Christi Leiden ist, sich, dass wir uns freiwillig an Gott verschenken. Sich das Gegenseitige verschenken. Unseren Eigenwillen. Unsere Selbstverwirklichung, unsere Ambitionen, unser ganzes Leben mit Gott will zu leben. Eben, mit ihm verschmelzt werden und mit ihm verbünden. Jesus sagt einmal in Matthäus 16 als Bedingungen für die Nachfolge drei Sachen, die sehr herausfordernd sind. Sich selber verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und sein Leben für ihn aufzugeben. Die drei Sachen. Was damit natürlich nicht gemeint ist, dass man so ein bisschen ein blasses, gelangweiligtes, lebensüberdrüssiges Leben lebt. So 20 ab 8 Gesicht, so noch ganz nach dem Motto, wenn es lustig ist und Lebensfreude da ist, dann ist es sicher nicht christlich. Das ist da überhaupt nicht gemeint. Sondern es geht darum, dass wir unser Leben freiwillig mit allen Facetten von unserem Leben Jesus ausliefern. Ihm anlegen, das Kreuz legen und sagen, hey, du bestimmst über deinen Lebensbereich. Sex ist unser Zivilstand, Sex ist unser Hab und Gut, Sex ist unser Beruf. All die Lebensbereiche, die es so gibt. Dass wir zu Jesus kommen und sagen, hey, es gehört dir. Von jetzt an können wir selber zusammen bestimmen, wie wir das einsetzen tun. Es ist bei dir. Und dann haben wir natürlich schon wieder Angst und denken, wir verlieren dann etwas, wenn wir nicht mehr selber bestimmen können. Dabei können wir eben nur gewinnen, das ist eben der Witz. Wenn wir zum Beispiel sagen, von jetzt an, Jesus, ich lege mir mein Geld, gebe ich dir an und wir tun von jetzt an miteinander anschauen, wie wir die Sache regeln. Dann müssen wir nicht Angst haben, dass wir nicht zu kurz kommen, sondern es bedeutet, dass wir mit dem zusammen, wo Gold und Silber alles gehört auf dieser Welt, der, wo im Gleichnis sagt, alles, was mir ist, ist dein, bei den zwei Söhnen, dass der unseren persönlichen Vermögensverwalter wird. Reich Gottes bedeutet, Gott mit seinem ganzen Reichtum teilt mit uns. Aber es braucht die Hingabe an Gott. Das Freiwillige sich verschenken. Martin Buber hat einmal gesagt, Buber, bei sich beginnen, aber nicht bei sich enden. Von sich ausgehen, aber nicht auf sich abzielen. Sich erfassen, aber sich nicht mit sich befassen. Das ist so das Verschenken drin. So das von sich weggehen. So aus der Selbstumkreisung rauskommen. Das ist Teilhabe an seinen Leiden. Und dann geht es aber auch darum, eine andere Facette, Widerstand ertragen. Wir haben darüber geredet, bei den Tugenden oder bei der Seligpreisung in der Bergpredigt, dass da wie Tugenden sind, wo es darum geht, zum Erlernen. Unter anderem ist eine Tugend die, um der Gerechtigkeit willen Widerstand ertragen. Um der Gerechtigkeit willen Widerstand ertragen. Und ich habe den Eindruck, die Tugend, die geht ganz stark in den Bereich, in den Teilhaber an Christi Leiden werden. Wir haben vor bald 2 Wochen den Yassir Erik da gehabt, der erzählt hat von seinem Christsein im Sudan, was es bedeutet hat, die Repressionen, die er erlebt hat, der Druck, dass die Zeit im Geisterhaus, die er erzählt hat. Ich glaube, jedem von uns ist das tief unter die Haut gegangen und wir haben mitgelitten mit ihm. Aber die Frage oder der Punkt, den er uns gesagt hat, ist der, dass er gesagt hat, er betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet dafür, dass wir in diesen Schwierigkeiten hinein können Zeugnis sein. Dass Gott uns durchträgt. Widerstand ertragen um der Gerechtigkeit willen. Das sind die Menschen, die in einer verfolgten Kirche leben, müssen das tagtäglich üben und lernen. Wir sind in einer ganz anderen Situation da. Und solche Drucksituationen kennen wir weniger. Aber vielleicht hat gleich der eine oder von uns also hat sich mit dieser Frage beschäftigt, was würde ich machen, wenn es mal so eng werden würde? Was würde ich machen, wenn ich ins Gefängnis müsste, wegen meinem Glauben? Würde ich dann Jesus weiterhin bekennen oder würde ich ihm absagen? Ich glaube, dass wir oder die, wo, dass wir eigentlich in der Taufe die Antwort auf die Frage schon gegeben haben. Weil ich vorher gesagt habe, das ist die Verschmelzung von 2 Personen zu einer neuen Körperschaft. Und das bedeutet eigentlich, dass wir gar nicht können in einer Drucksituation sagen, und jetzt möchte ich mit dem Gott nichts mehr haben, wir sind ja verschmolzen mit ihm. Und ich glaube auch, dass wir aus menschlicher Kraft so etwas nicht könnten schaffen, aber dass, weil wir mit Gott verbündet sind, mit Jesus verbündet sind, dass er uns auch hilft, in so schwierigen Situationen durchzukommen. Der Paulus hat das auch erlebt, Verfolgung. 2. Korinther 4 schreibt da ganz viel, so wie er es erlebt hat und endet dann in dem Satz im Vers 10. Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus. Also Teilhaber an Christi Leiden, durch Leiden. Damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Oder schon im Alten Testament, hat die 3 Freunde von Daniel, hat es gegeben dort. Und zwar hätten die sollen das Götzenbild anbeten vom Nebukadnezar. Und sie haben sich geweigert, das zu machen. Und sind darum in den Feuerofen hineingeworfen worden. In einen heissen Feuerofen. Und haben folgenden Satz gesagt, bevor das passiert ist. Unser Gott, den wir verehren, kann uns retten aus dem glühenden Feuerofen. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, sag es zum Nebukadnezar, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten werden. Was für eine Freiheit. Ich finde das einer der schönsten Sätze, vor allem meine Lieblingsverse in der Bibel. Hey, Gott kann uns rausholen aus dieser Situation. Und wenn er es nicht tut, dann bleiben wir gleich treu. Das hat etwas mit der Tugend zu tun, um der Gerechtigkeit willen Widerstand ertragen. Und wir, ich habe vorhin schon gesagt, wir sind ja ganz in einer anderen Welt. Wir müssen nicht Verfolgung erleben, wegen dem Glauben. Und ich glaube, es geht darum, um diese Tugend in den ganz, ganz kleinen Sachen einzuüben. Indem wir zum Beispiel auf eine kluge Art und Weise, man kann es auch immer naiv machen, aber einfach auch zu unserem Glauben stehen. Ganz natürlich in der Schulklasse, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Ganz natürlich auch zum Glauben stehen, auch wenn es nicht immer verstanden wird von der anderen Seite. Also Widerstand ertragen gehört dazu, zum Teilhaber sein an Jesu Leiden. Einfach in der Krise hinein an Jesus dranbleiben und treu bleiben. Und nochmal ein Gedanke, was es könnte bedeuten, so eine Facette, dass im Leiden teilhabe, charakterfest im Leiden. Und da möchte ich wieder Jesus als Vorbild nehmen. Ich habe das schon erwähnt, als er am Kreuz war. Oder da gehangen ist. Und seine Finden, seine Henkersknechte, am Kreuz sind, beim Kreuz sind, ist er zu ihrem Fürsprecher geworden, indem er gesagt hat: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein unglaublicher Satz. Er leidet Schmerzen, er hält es fast nicht aus. Da sind seine Henkersknechte und er wird zum Fürsprecher von diesen Menschen. Charakterfest. Seine Liebe, seine Findesliebe, die er hier zeigen tut. Der Paulus will bis ins Sterben in Jesus ähnlich sein. Das bedeutet, oder ich glaube, dass gerade in Drucksituationen, wenn es schwierig ist in unserem Leben, dass dann der tiefste Charakter zum Ausdruck kommt, oder was tief drin bei uns vorhanden ist. Und dann kommt es eben darauf an, ob wir die Tugenden aus der Bergpredigt eingeübt haben und ob die Sachen, ob die Punkte zu unserem Charakter geworden sind. Also, ich hoffe, wir sind noch dabei. Teilhaber an seinem Leiden bedeutet nicht immer nur nach menschlichem Maßstab, vor allem nach unserer Gesellschaft, es ist nicht immer wahnsinnig, nicht wahnsinnig attraktiv. Aber nach Karfreitag kommt Ostern. Und Ostern ist nicht Haar ohne das Karfreitag. Der Paulus sagt: Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Da, dort sagen wir ja dann gern ja. Wir möchten die Kraft, die größte Kraft, die es gibt im Universum, die Verstehungskraft von Jesus, möchten wir doch gern erfahren in unserem Leben. Und jetzt im zweiten Teil möchte ich darüber nachdenken, was bedeutet denn das? Teilhaben sie an dieser Verstehungskraft. Teilhaben sie an dem Leben. Und der erste Gedanke ist sicher Leben in Ewigkeit. Leben in Ewigkeit. Ich habe schon jemand den Satz gesagt, wir leben nicht dem Sterben entgegen, sondern wir sterben dem Leben entgegen. Wir sterben dem Leben entgegen. Auf Karfreitag folgt Ostern, aufs Grab folgt die Auferstehung. Wer mit Christus im Sterben ähnlich wird, im Leiden ähnlich wird Teilhaber, der wird auch die Auferstehungskraft in allen Facetten erfahren. Und das gilt konkret auch gerade vor allem am Ende vom Leben, vom irdischen Leben. Ich besuche immer wieder Leute, ältere Leute aus unserer Gemeinde, im Altersheim oder zuhause, wo auch immer. Und ganz viele Leute sagen, ich möchte gern sterben. Ich möchte gern sterben. Manchmal tun sie fast, sie sagen es ein bisschen früher. Es geht manchmal noch so lange, bis es dann wirklich so weit ist. Und ich sage dann auch immer ein bisschen, ja, das finde ich mega schön, dass du dich freust zum Sterben, aber ich hoffe, du hast wirklich noch den Mut zum Leben, solange du da bist. Aber ich finde ein riesen Zeugnis, oder, dass ein Mensch, der sein Leben mit Gott teilt, mit Jesus teilt, auch die Gewissheit hat, ich darf mich freuen, weil nach dem Sterben kommt das richtige Leben. Ich darf teilhaben am göttlichen Leben, an dieser Auferstehungskraft. Was für ein Zeugnis. Aber die göttliche Lebendigkeit ist nicht etwas, das erst in der Ewigkeit kommt, sondern wo jetzt schon da möchte sie. Es ist wie ein Frosch, der erst gerade noch eine Kaulquappe war, wo auf einem Stein sitzt und den Köpfer in den Teich macht. Das ist die göttliche Lebendigkeit. Oder wie ein Schmetterling, der erst eine Raupe war und von Blüte zu Blüte durch das Sonnenlicht durchtanzen tut. Das ist Leben, das ist Auferstehungskraft. Und beide Tiere sind durch eine Metamorphose durchgegangen. Die Auferstehungskraft zeigt sich in der Verwandlung von unserem Wesen hin zu einem göttlichen Charakter. Das ist Auferstehungskraft. Wenn wir über Metamorphose reden in diesem Jahr, dann geht es um eine übernatürliche Kraft, die nur dank dem Kreuz und der Auferstehung von Jesus überhaupt vorhanden ist. Und das muss ich richtig verstehen. Was glaubt ihr? Was liebt Gott mehr? Eine Raupe oder ein Schmetterling? Liebt er mehr eine Kaulquappe oder einen Frosch? Die Antwort ist wahrscheinlich klar. Ich glaube, genau gleichig. Und dann nimmt er uns den ganzen Druck weg. Also wenn wir jetzt ganz so über Metamorphose reden, geht es nicht darum, zum Gott noch ein bisschen besser gefallen und seine Liebe noch ein bisschen mehr überzukommen. Sondern Gott liebt uns so, wie wir jetzt sind. Uneingeschränkt, bedingungslos. Das ist mir noch wichtig zu sagen, dass da nicht irgendein Druck entsteht, sondern das ist ein Potenzial, und man darf Jesus ähnlicher werden. Das ist die Motivation. Und nicht, um die Liebe Gottes zu gewinnen. Gott liebt Kalkab und der Frosch schleicht genauso wie der Frosch. Wer in der Taufe mit Jesus eins wird, bei dieser Person fängt ein Prozess an. Ein Verwandlungsprozess, wo man Tugenden lernen kann und einen Charakter bilden. Ohne die Auferstehungskraft geht gar nichts. Dann müssen wir mit dem Jeremia konstatieren, der sagt, kann ein Farbiger seine Hautfarbe wechseln? Sehr bildhaft, wenn er das ausdrückt. Oder ein Leopard sein geflecktes Fell? Genauso wenig könnt ihr auf einmal Gutes tun, nachdem ihr doch immer nur Böses getan habt. Es wird keine Veränderung gehen hin zum Guten, einfach so aus uns raus. Genauso wenig, wie der Leopard seine Streifen kann ablecken. Flecken, da kein Streifen. Da bist du ein Zebra. Genau. Vom Kreuz her kommt Kraft zur Veränderung. Ohne Kreuz gibt es keine Metamorphose. Metamorphose ist nicht einfach so ein Tuning von unserem Erscheinungsbild, dass wir ein bisschen besser da sind. Es ist nicht einfach eine Farb- und Stilberatung. Um ein bisschen besser auszusehen oder so. Sondern es ist ein göttliches, es ist ein übernatürliches Wunder. Es ist Teilhabe an der Auferstehungskraft von Gott. Die Wurzel liegt im Kreuz. Wer Teilhaber an Jesu Leiden und Jesu Leben ist, der wird in seine Herrlichkeit verwandelt. Schaut im 2. Korinther 3,18. Indem wir Jesus anschauen, werden wir verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Herrlichkeit, wisst ihr, was die Herrlichkeit Gottes ist? Die Herrlichkeit Gottes ist ein anderer Begriff für den Charakter von Gott. Herrlichkeit Gottes ist Charakter Gottes. Wenn wir Jesus anschauen und ihn immer besser kennenlernen, werden wir verwandelt in seinen Charakter. Jetzt schon. Jetzt schon. Das ist nicht etwas, was dann einsetzt, wenn wir mal bei Gott im Himmel sind. Dann geht so alles viel schneller. Dann werden wir von einem Schlag auf den anderen werden wir ihm ähnlich sein. Dann. Aber es ist jetzt schon. Reich Gottes ist jetzt schon da. Und wenn wir Teilhaber sind an seinem Leben, dann verliert die Sünde die Macht in unserem Leben. Das ist nochmal so eine ganz, ganz gute Sache. Römer 6, Vers 6 sagt Paulus, unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Hast du das gewusst? Nun sind wir keine Sklaven der Sünden mehr. Also je Menschen, die mit Jesus eins geworden sind, die sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Die müssen nicht mehr sündigen. Die können noch sündigen, aber die müssen nicht mehr sündigen. Hast du das gewusst? Ich glaube, du hast es gewusst. Die Frage ist vielleicht vielmehr, greift das im Alltag? Greift das in unserem Alltag? Die Sünde verliert Macht über uns. Sünde ist nicht nach der Musik vom Himmel zu tanzen. Durch die Teilhabe am Leben, an deren Auferstehungskraft, kommen wir in Kontakt zum Himmel über, wo wir auch in den dunklen Momenten die Musik noch hören. Auch dann müssen wir uns wieder einmal Sorgen machen um dieses und jenes. Oder dann, wenn wir vielleicht nachts ganz alleine sind am Computer und in die falsche Richtung surfen. Wir müssen nicht. Wir sind nicht mehr Sklaven von der Sünde. Das gilt übrigens auch für die Gedankenwelt. Das hat mich beeindruckt, letzten Sonntag hat Daniel Bieri etwas über die Gedankenwelt gesagt. Er hat gesagt, ein Mensch macht sich pro Tag 50.000 bis 80.000 Gedanken. Leider sind neunmal mehr von diesen Gedanken negativ. Ich bin noch ein bisschen googeln, ob das stimmt. Stimmt natürlich. Und habe gelesen, dass nur 3% von unseren Gedanken, die wir uns den ganzen Tag machen, erbaulich sind. Hey, was ist das für ein Potenzial zur Veränderung? Kannst du dir vorstellen, wenn anstatt neunmal mehr Gedanken negativ sind, plötzlich neunmal mehr Gedanken positiv wären? Durch Metamorphose. durch die Auferstehungskraft, was das für eine Lebensqualität wäre in deinem Leben. Da ist unglaubliches Potenzial drin. Also nur schon in unserer Gedankenwelt liegt ein enormes Potenzial zum Teilhaber an seinem Leben sein und in der Lebensqualität zu wachsen. Ich lese nochmal die Originalstelle von der Metamorphose, die auch auf unserem Jahresbild steht. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Sinnes, das sind auch Gedanken beinhaltet in den Sinn. Also die Verwandlung passiert auch in unsere Gedankenwelt hinein. Und ich kann euch nur einladen und sagen, hey, es gibt nichts Besseres. Als Teilhaber an Christus werden. Klar, es geht über das Teilhaber am Leiden sein, aber es geht vor allem auch um Teilhaben. Das Ziel mündet durch zum Teilhaben an seinem Leben. An seinem Leben. Und dann, last but not least, Wunder erleben. Da kommen wir immer zuerst drauf, oder? Denken, ich möchte so werden wie Jesus. Ich möchte so vollmächtig predigen können wie Jesus. Ich möchte die Wunder tun, wie Jesus tut. Ich möchte Dämonen austreiben, wie Jesus tun hat. Da sind wir immer ganz schnell und sagen, genau das möchte ich, die Vollmacht möchte ich auch haben. Das ist auch ein Teil. Ein schöner Teil. Verbunden mit Jesus werden wir können miterleben, wie Menschen durch unser Gebet geheilt werden. Hundertprozentig. Wie Belastungen abfallen. Aber es ist nicht isoliert zu betrachten. Ich kann mir wieder zu fest isoliert betrachten. Hinten haben wir ja die Biografie von Maurice Howells aufgelegt. Der Chris hat sie zweimal gekauft, dass man es ausleihen kann. Und ich glaube, er bringt das sehr, sehr schön zum Ausdruck in dieser Biografie, die ich auch nur empfehlen kann zum Lesen, wie er eben Teilhaber geworden ist an seinem Leiden. Er hat sein ganzes Leben Jesus angelegt, Bereich und Bereich hat er Jesus angelegt, ganz ihm überlassen. Das Resultat von seinem Leben war, dass er Wunder an Wunder erlebt hat. Aber das Gesamtpaket, das ist das Gesamtpaket. Aber es lohnt sich, ich finde, es lohnt sich absolut. Weil selbst im Leiden, selbst wenn wir Teilhaber sind am Leiden von Christus, ist das Lebensqualität. Ich weiss, es ist nicht das, was in der heutigen Gesellschaft gross zählt. Wir sind leidensscheu. Aber mit Christus Gemeinschaft haben, seine Leiden, ist ein tiefes Geheimnis, das sich immer mehr entfalten wird in deinem Leben. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Wie dein Ehepartner. Vielleicht. Christus immer besser kennenlernen. Das ist das Potenzial der Lebensveränderung. Es ist eigentlich brutal einfach. Christus besser kennenlernen. Das ist die gute Botschaft. Es ist der Weg zu einer tiefgreifenden Lebensveränderung, die nicht erst im Himmel stattfindet, sondern Jesus hat gesagt, mit ihm ist das Himmelreich auf die Erde gekommen. Und du darfst Teil davon sein. Bergpredigt lädt dich ein, zum Teil davon zu sein. Von seinem Reich auf deren Erde. Danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dass wir heute einfach Karfreitag feiern. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du dort damit den Bund begründet hast, wo du mit uns eingehen tust. Danke, Herr, dass du das gemacht hast. Danke, Herr, dass du am Kreuz noch gesagt hast, Vater, vergib diesen Leuten, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich finde es so faszinierend. Wie du bist, wie göttlich, wie herrlich. Und danke noch vielmals, dass du verstanden bist. Und danke noch viel mehr, dass wir dürfen Anteil haben an beidem. Am Sterben und Auferstehen. Herr, schenk du, dass wir immer besser dürfen erkennen, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Danke, Herr, du bist so gut. Du meinst so gut mit uns. Danke für die Auferstehungskraft. Eine Bedeutung hat mit unserem Leben. Da und jetzt. Amen.